Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bei mir ist Ole Waschka.
Hallo Kevin.
Und es geht wieder los, Ole. Endlich wieder Formel 1. Vorbei die Testfahrten, vorbei das ganze Spekulieren, obwohl wir spekulieren heute auch. Aber endlich können wir uns wieder hinsetzen und wir können wieder Rennen gucken und wir können wieder unsere Lieblingsmotorsport Königsklasse begleiten. Hier bei Starting Grid auf meinsportradio.de und ich freue mich auf die neue Saison, Ole.
Ja, ich mich auch. Also ich kann es kaum abwarten. Es geht ja sehr bald los mit dem ersten Training und das wird auch Zeit. Also ich freue mich da wie so ein kleines Kind auf Weihnachten, denn gerade das erste Rennen ist wie immer unglaublich spektakulär und man weiß einfach nicht, was passiert, und das ist das Schöne. Und ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht.
Ja. Bevor wir unseren Gast für heute begrüßen, das ist wirklich ein Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, und diese Kooperation, die wir mit motorsporttotal.com und formel1.de haben, ist eine tolle Geschichte, weil wir eben auch so diesen Experten heute bei uns begrüßen dürfen. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich bei iTunes abonnieren könnt. Ja, also wenn ihr immer die aktuellste Starting Grid Folge auf euer Endgerät heruntergeladen haben möchtet, ne, das geht dann auch alles ganz automatisch, dann abonniert uns bei iTunes oder bei jedem anderen beliebigen Podcatcher. Wenn ihr uns über eine andere Podcast-App herunterladen wollt, zum Beispiel Podcast Addict, dann müsst ihr die iTunes-Suche mit aktivieren, ja, sodass der quasi auch iTunes abgräst. Und dann könnt ihr uns da abonnieren und kriegt auch dann immer die neuesten Ausgaben. Und wenn ihr uns bei iTunes noch eine 5-Sterne-Rezension und ein paar Worte dalasst, was machen wir gut, was machen wir schlecht, dann freuen wir uns da natürlich drüber. Und gehen natürlich auch gerne darauf ein, auf etwas, was wir gleich oder im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch machen werden, auf eure Kritik einzugehen. Und bei Facebook könnt ihr uns finden unter Starting Grid MSR. Da gibt's unsere Facebook-Seite, Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und auf meinsportradio.de könnt ihr natürlich unter diesem Podcast-Beitrag alles kommentieren. Ja, also auch da diskutiert mit uns, ne, geht mit uns auf das ein, was wir hier besprechen, denn das soll eine Sendung sein von Fans für Fans. Ja, also wir möchten natürlich auch eure Meinung hören, und wenn ihr mal dabei sein wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Schreibt uns da einfach auch gerne bei Twitter an. @ks_0811 ist meine Twitter-Adresse und @MikeWeiss, MikeWice, die von Ole. Und ein Programmhinweis noch, natürlich auf Oles YouTube-Kanal. Ja, da könnt ihr auch was sehen.
Das ist richtig, denn da machen wir so einen kleinen Roundtable, wo wir euch noch weiter mit Infos versorgen. Also schaut da gerne vorbei. Mike Weiss, Motorsport News heißt er, ganz einfach bei YouTube. Und da seht ihr auch Kevin und ihr seht auch Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com/formel1.de. Und das ist auch nochmal eine spannende Sache, denn da gibt es noch mehr zusätzliche Infos zu dem, was ihr natürlich hier in Starting Grid schon bekommt.
Ja, also die volle Ladung Formel 1, es kann losgehen. Und jetzt begrüße ich unseren Gast von motorsporttotal.com, formel1.de, der Chef, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo, hallo ihr beiden, hallo an die Zuhörer, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Du wirst es nicht wissen, aber ich habe dich tatsächlich schon mal angefragt, letzte Saison. Da kam noch keine Antwort. Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir jetzt alle zusammenarbeiten, ist es wirklich toll, dass du dabei bist, und ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, davon gehe ich aber auch mal schwer aus. Für die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, was machst du bei motorsporttotal.com, was ist deine Aufgabe und wie bist du überhaupt zur Formel 1 gekommen?
Also ich bin bei motorsporttotal.com und formel1.de Chefredakteur, das heißt, ich übernehme die Koordination vom gesamten Team. Da sind wir inzwischen, da wir ja auf motorsporttotal.com nicht nur Formel 1 machen, sondern auch Themen betreuen, wie die DTM, wie die Langstrecken-WM, WEC oder auch die MotoGP, ein relativ großes Team geworden, von, wenn man alle Freelancer dazu rechnet, die für uns an der Rennstrecke sind, für ungefähr 25 Leuten. Jetzt in Melbourne koordiniere ich von zu Hause aus sozusagen den komplett Einsatz des Teams. Also ich koordiniere unsere Leute in Melbourne. Das sind Dieter Renken, der schon viele Jahre für uns arbeitet, und Dominik Scharaf. Also die beiden sind vor Ort. Dann haben wir ein Homeoffice von, ich glaube, 6 bis 7 Redakteuren, die auch mehr oder weniger rund um die Uhr besetzt sind, wenn irgendwas in Melbourne auch zu Nachtschlafen da oder sehr früher Stunde passiert. Also da ist man bei uns immer live am Drücker, und natürlich auch die Fotografen, die da sind. Wie bin ich zur Formel 1 gekommen? Mich trifft die Frage ein bisschen unvorbereitet, aber mir fällt spontan eine Anekdote ein. Ich bin Jahrgang 82, also noch verhältnismäßig jung im Vergleich zu einigen der alten Herren. Da fällt mir ein Heinz Brüller ein oder ein Kai Ebel. Ich weiß aber noch ganz gut, 1989 in Imola hatte Gerhard Berger diesen Feuerunfall, den er zum Glück relativ glimpflich überstanden hat. Und damals war es so, dass mein Vater sonntagnachmittags halt immer in der Kneipe saß mit ein paar Freunden und die haben da gemeinsam Formel 1 geguckt. Und ich als kleiner Junge war da immer dabei, habe aber mit 6, 7 Jahren, die ich damals auf dem Buckel hatte, noch nicht die Aufmerksamkeitsspanne gehabt, um ein Formel-1-Rennen von 2 Stunden nonstop zu überstehen. Aber eine Anekdote, die mir überliefert wurde von einem der Kumpels von meinem Vater, die damals halt dabei waren, war die, dass Berger den Unfall hatte, Heinz Brüller noch überhaupt nicht erkennen konnte, wer das denn war. Und ich bin da kurz im Raum gewesen und habe gesagt, oh, Gerhard Berger ist draußen, bin wieder weggelaufen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Also ich habe auch ganz viele Kinderfotos, wo ich mit 1, 2 Jahren schon irgendwelche Autos in der Hand habe. Das wurde mir also tatsächlich in die Wiege gelegt. Bei der Firma jetzt, anfangs war es ja noch F1 Total, als ich hier dazugekommen bin, bin ich seit 2003. Gegründet hat das Ganze der Fabian Hust 1997. Das war dann jahrelang mehr oder weniger eine One-Man-Show, die der Fabian da betrieben hat. Seit ich dabei bin, sind wir dann kontinuierlich gewachsen. Wie gesagt, jetzt auf ein Team von ungefähr 25 Leuten. Und ich glaube, was wir so machen, kann ich mir jetzt schenken, groß drauf einzugehen, weil das können die Leser ohnehin bei uns nachlesen. Da lade ich jeden dazu ein.
Das ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job, den du da hast. Jetzt gerade mit Hinblick auf das Rennen in Australien. Das ist doch auch keine zu unterschätzende Belastung für dich, ne? Gerade mit dem Zeitunterschied, da alles zu koordinieren, da geht dein Wochenende höchstwahrscheinlich fast ohne Schlaf drauf.
Ja, nicht ganz ohne Schlaf, aber es ist tatsächlich so, dass ich, weil wie gesagt, ich koordiniere das Team von zu Hause aus, heute schon angefangen habe, den Schlafrhythmus umzustellen. Also ich esse jetzt zu Mittag um 6 Uhr morgens. Und bin da wirklich konsequent, mich auf den Rhythmus einfach einzustellen, auch entsprechend früh wieder schlafen zu gehen, um einfach einmaßen fit zu sein. Und tatsächlich ist es so, dass ein 8-Stunden-Tag an so einem Rennwochenende natürlich eine völlige Illusion ist, sondern da reden wir dann eher von irgendwas zwischen 12 und 16 Stunden, je nachdem, was halt passiert vor Ort. Aber ich sage immer dazu, wenn man in der privilegierten Position ist, dass man sein Hobby zum Beruf machen konnte, dann ist das alles kein Problem, sondern dann könnte der Tag auch 36 Stunden haben, um ein bisschen länger arbeiten zu können. Da freue ich mich richtig drauf. Und gerade jetzt Melbourne, das erste Rennen, ist nochmal was Besonderes, weil wir schon eingangs erwähnt habt, wir einfach alle wissen wollen, wie stark sind denn die jetzt? Weil die Testfahrten, das hat immer so ein bisschen was von when the flag drops, the bullshit stops. Also bis jetzt war alles Makulatur. Jetzt in Melbourne sehen wir zum ersten Mal, wie stark sind die Jungs denn wirklich und die neuen Autos.
Ja, und wir hier bei Starting Grid gehen ja auch in eine neue Saison und wir stellen das Ganze jetzt ein bisschen um. Wir hatten letzte Saison immer 5 Key Facts, auf die wir geguckt haben. Ab dieser Saison machen wir 3. Ja, dann fokussieren wir uns auf die ein bisschen mehr und in dieser Woche sind das Neustart, Titelverteidiger und erster Eindruck. Und über den Neustart, Christian, möchten wir gerne mit dir sprechen. Da sind natürlich vor allem erstmal die Autos neu. Ja, also das Aussehen der Autos, flacher, breiter, breitere Reifen. Alles ein bisschen bulliger. Erstmal generell dein erster Eindruck, den du jetzt von den neuen Autos gewinnen konntest. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ich finde schon. Ich finde absolut. Also ich kann mich an einen Spruch erinnern, den hat der Jacques Villeneuve 1997 abgelassen, als er Weltmeister wurde. Weil im Jahr 1997 oder Ende des Jahres 1997 hat man sich ja aus Sicherheitsgründen entschieden, die Autos ein bisschen schmäler zu machen, von 2 Meter auf 1,80 Meter. Das nimmt man jetzt sozusagen 20 Jahre später zurück und geht wieder auf die vollen 2 Meter zurück. Und man hat damals auch die Reifen schmäler gemacht, die Slicks weggenommen und die Rillenreifen eingeführt. Die Rillenreifen sind wir nun schon länger los zum Glück, aber jetzt haben wir wieder richtig breite Biester, was dazu führen wird, auch mit der Aerodynamik, die stark verbessert wurde. Also die Autos generieren jetzt auch mehr Downforce, generieren viel höhere Kurvengeschwindigkeiten, denn die Motorenpower auf den Geraden beziehungsweise die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit auf den Geraden hat sich nicht wahnsinnig groß verändert. Was aber neu ist, sind die hohen Kurvengeschwindigkeiten, die dann zu einer ungefähr um 4 bis 5 Sekunden je nach Rennstrecke schnelleren Rundenzeit führt. Und das heißt, dass die G-Kräfte, die auf die Fahrer wirken, und das ist für mich der Schlüssel, wesentlich höher sind. Das heißt, Formel-1-Rennen werden wieder richtig anstrengend und ich hoffe, dass die Fahrer wieder ein bisschen leiden müssen. Nicht, dass ich denen Böses wünsche, aber es ist die Königsklasse des Motorsports. Und in den vergangenen Jahren war es tatsächlich so, dass manchmal selbst bei heißeren und schwierigeren Rennen die Jungs einfach ausgestiegen sind und kaum Spuren zu sehen waren von der Anstrengung. Ich glaube, das wird dieses Jahr ganz anders sein. Gerade bei den Hitzerennen, dann Sepang, Singapur, Stadtkurs. Und das ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Fans auch wieder sehen können, die Jungs haben sich hier richtig angestrengt. Da freue ich mich sehr drauf. Wo ich gespannt bin, ist, ob es Auswirkungen hat aufs Überholen, weil in der Theorie ist es so, mehr Aerodynamik, vereinfacht gesagt, und auch mehr aerodynamische Wirkung aus dem Diffuser, das ist diese Unterbodenplatte beziehungsweise das Ende der Unterbodenplatte, heißt in der Theorie, das Hinterherfahren wird wieder ein bisschen schwieriger, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ich bin jetzt aber einer, und da gehen die Meinungen auseinander, der das durchaus begrüßt, weil ich finde, dass das Überholen seit der Einführung dieses Klappflügels, wo die Fahrer über den berühmten DRS-Knopf einfach mal den Flügel flacher stellen können, ich finde, dass das Überholen dadurch ohnehin ein bisschen zu einfach geworden ist. Weil ich glaube, wir wollen nicht zwangsläufig möglichst viele Überholmanöver sehen, oder zumindest geht das mir so, sondern wir wollen tolle Überholmanöver sehen, wo auf der letzten Rille der Fahrer ein bisschen Risiko eingeht. Und ich bin guter Dinge, dass das dieses Jahr in die richtige Richtung geht. Aber ganz ähnlich wie beim Sportlichen, vorhin schon gesagt, beim Testfahrten war alles Makulatur, jetzt geht's zur Sache, werden wir auch da erst in Melbourne sehen, wie sich das wirklich auswirkt. Denn die Situation, dass Autos hinterhergefahren sind in einer Rennsituation, die hatten wir bei den Tests halt einfach nicht. Also das werden wir tatsächlich in Melbourne jetzt zum ersten Mal erleben. Und dann gibt's natürlich noch ganz viele kleinere Regeländerungen, die ich vielleicht jetzt einfach mal, wenn ihr nichts dagegen habt, so überflugsartig durchgehe. Wir haben aus Kostengründen wurde die Anzahl der Motoren beschränkt, also oder der Antriebskomponenten, so muss man eigentlich korrekterweise sagen. Da durften 2016 noch 5 Stück pro Saisonfahrer verwendet werden. Das sind dieses Jahr nur noch 4 Stück. Und im Antriebsbereich die vielleicht wichtigere Regeländerung ist, viele von den Lesern werden sich noch erinnern, dass die Motorenentwicklung sehr stark eingeschränkt war durch dieses Token-System. Das heißt, jedes Team hatte Token zur Verfügung oder jeder Motorenhersteller. Eine bestimmte Anzahl und konnte dadurch diese Token limitiert immer wieder gewisse Dinge am Motor ändern, war dadurch aber letztendlich in der Entwicklung während der Saison stark eingeschränkt. Dieses System hat man abgeschafft. Das heißt, und das ist jetzt ein Lichtblick für Fernando Alonso und Stoffel van Dorn, die im McLaren ja heillos hinterhergefahren sind oder hoffnungslos hinterhergefahren sind, vor allem wegen des Honda-Motors, wie man hört. Also die haben die Möglichkeit, diesen Rückstand so ein bisschen wettzumachen dieses Jahr. Ob es denen dann auch gelingt, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Geändert hat sich auch das Minimalgewicht für einzelne Motorenkomponenten. Ich nenne da einfach mal ein Beispiel. Ein Kolben muss jetzt zum Beispiel 300 Gramm wiegen. Eine Antriebswelle muss gut 5 Kilo wiegen. Eine MGUK-Hybrideinheit muss 7 Kilo wiegen. Warum macht man das? Ganz einfach aus Kostengründen. Weil wenn die Teams entwickeln, um immer leichter zu werden, was natürlich Vorteile hat für die Gewichtsverteilung, weil man damit Ballastgewichten die Balance des Autos angleichen kann, wird hier wahnsinnig viel Geld und Ressourcen investiert. Das heißt, das versucht man auf diese Weise abzudrehen. Und halte ich auch noch für wichtig im Antriebsbereich, man darf ein kleines bisschen mehr Benzin verbrennen dieses Jahr, nämlich bis zu 105 statt bisher 100 Kilogramm. Das hat den ganz einfachen Grund, ich habe gerade vorhin schon mal gesagt, es gibt ein bisschen mehr Aerodynamik, das heißt auch mehr Luftwiderstand auf den Geraden und dadurch verbrauchen die Autos mehr Benzin. Trotzdem, dass wir jetzt diese 105 statt 100 Kilogramm haben, wird Melbourne ein Rennen oder eins von den wenig verbleibenden Rennen, wo man mit der Benzinmenge noch einigermaßen an die Grenze kommen wird. Das heißt, wir erwarten, dass in Melbourne der eine oder andere vielleicht ein bisschen Sprit sparen muss. Genau, und dann haben wir noch ein paar kleinere Regeländerungen. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht auf alle im Detail ein, weil ansonsten verwirren wir die Leser wahrscheinlich mehr. Genau. Elementar natürlich, habe ich vorher schon gesagt, Reifen werden breiter. Da haben wir die Änderung vorne 305 statt 245 mm, hinten 405 statt 325 mm. Ich glaube, das ist wirklich was für ganz viele Fans eine echte Erleichterung ist, weil wenn man die Autos aus den 70ern, 80ern gesehen hat mit diesen richtig breiten Schlappen drauf, das hat einfach irgendwie gewirkt, das war ein Biester. Und da gehen wir jetzt wieder in die richtige Richtung. Ich habe es auch schon persönlich gesehen im Winter. Das sieht tatsächlich wieder ein bisschen mehr nach Formel 1 aus, als es in den letzten Jahren der Fall war.
Okay, dann geben wir euch jetzt ganz kurz die Möglichkeit, mal durchzuatmen, das kurz sacken zu lassen. Das war jetzt eine Menge Informationen auf einmal. Ja, wir machen eine kurze Pause. Und dann, Christian und Ole, gehen wir in die Diskussion, für wen könnte dieser Neustart am Ende richtig und wichtig sein? Wer profitiert davon am meisten? Und ich möchte an dieser Stelle einen Hörer von uns grüßen, und zwar Maximilian Schlamin. Deine Frage, wie das mit dem Abtrieb und dem Hinterherfahren und dem Überholen ist, die hat Christian auch beantwortet. Du hast es höchstwahrscheinlich gehört. Ja? Also ansonsten spul nochmal zurück und danke für deine netten Worte trotzdem. Und deine Frage wurde beantwortet, ohne dass ich die Frage gestellt habe.
Im vorauseilenden Gehorsam.
So, und nach einer kurzen Pause geht es dann weiter hier mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, kurz vor dem großen Preis von Melbourne. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de. Hier für euch mit der Vorschau auf den großen Preis von Australien. Wir haben euch jetzt ein bisschen Ruhe gegeben, damit ihr nochmal das, was Christian vorhin alles erzählt hat, mit den Regeländerungen, mit den Änderungen an den Autos, euch mal einen Überblick gegeben hat, was alles verändert wurde, worauf sich die Fahrer und die Teams einstellen müssen. Ole, jetzt die ganz andere Frage. Welches Team profitiert von diesem Neustart am allermeisten? Auch schon in Melbourne?
Das ist ja die große Frage, welches Team da profitiert. Nach dem aktuellen Stand würde man wahrscheinlich einfach Ferrari sagen, die das scheinbar richtig gemacht haben und auch Red Bull. Und ja, ich glaube, mit Ferrari ist zu rechnen und gerade auch dann im Mittelfeld kann, glaube ich, das eine oder andere Team da mit dem ein oder einen anderen richtigen Update, denke da zum Beispiel an Renault, teilweise natürlich auch an McLaren, aber auch an Teams wie Toro Rosso, da vielleicht was rausholen. Und gerade dieses Entwicklungsrennen, das ist doch auch das, was die Formel 1 eigentlich immer ausgemacht hat. Ja, also ich glaube, kein Formel 1-Fan will wirklich angepasste Autos sehen oder sonst irgendwas, was in die Richtung geht, wo man die Autos mit gleich macht, sondern man will ja verschiedene Designeinsätze und verschiedene Ideen sehen und man will ja auch vielleicht, dass ein Team, was am Anfang der Saison noch richtig, richtig schlecht war, dass das am Ende der Saison halt die Möglichkeit hat, dahingehend aufzuholen und andere zu überholen. Und ich glaube, da sind wir auch im Hinblick auf diese neue Motorenregel auf einem sehr guten Weg dieses Jahr.
Mercedes werden wir gleich nochmal im zweiten Key Fact einzeln beleuchten. Aber jetzt vorab erstmal, Christian, was die Testfahrten gezeigt haben, Ola hat das auch schon angesprochen, Ferrari könnte da erstmal der größte Gewinner gewesen sein. Einen anderen Gewinner, den ich noch im Hinterkopf habe, ist Williams, die 2015 und 2016, so schien es mir, ihr Auto eigentlich kaum weiterentwickelt hatten, sondern da war der Motor von Mercedes drin, dann dachte man sich, oh ja, das wird schon klappen. Und jetzt waren sie ja gezwungen, sich mal weiterzuentwickeln. Und die scheinen auf dem richtigen Weg gewesen zu sein, zumindest bei den Testfahrten. Würdest du sagen, Williams und Ferrari, das sind die beiden Teams, die diesen Neustart am ehesten gebraucht haben und den vielleicht auch schon in Australien umsetzen können?
Ja, ich teile den Eindruck. Vielleicht grundsätzlich zur Ausgangsfrage zurück, wem hilft das neue Reglement, wem schadet das neue Reglement? Ich glaube, dass es schwer zu beantworten ist, welche Teams jetzt da den besten Job gemacht haben. Ich glaube aber, dass man grundsätzlich mal sagen kann, alle die unter dem alten Reglement eine besonders gut funktionierende Basis hatten, wie zum Beispiel Mercedes, die letzten 3 Jahre unter relativ stabilen Regelbedingungen alles zu Tode gewonnen haben, das muss man ja so ausdrücken, für die ist das natürlich schlecht, weil die verlieren jetzt erstmal diese gesunde Basis. Für alle anderen, die zumindest gemessen an ihren eigenen Maßstäben ein bisschen Probleme hatten, also zum Beispiel Ferrari und auch Red Bull ja so ein bisschen, für die ist dieses neue Reglement natürlich eine Chance, weil quasi zwar nicht alles auf Null geht, aber weil doch sehr viel mit dem Reset-Button jetzt neu gestartet wird sozusagen. Um konkret auf Ferrari einzugehen, ja, ich glaube tatsächlich ist Ferrari, wird von ganz vielen Experten annähernd auf Augenhöhe mit Mercedes gesehen. Ich würde aber ein bisschen einschränken, weil wie gesagt, in den vergangenen Jahren war es so, dass bei den Testfahrten man relativ wenig rauslesen konnte für den Verlauf der Saison. Saison. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Mercedes immer ein bisschen gebunkert hat, also sprich mit viel Benzin gefahren ist, andere tendenziell mit ein bisschen weniger. Mein subjektives Bauchgefühl, und das kann sein, dass ich das am Montag nach Melbourne ganz anders sehe, ist, dass nach wie vor schon Mercedes die Nase vorn haben wird. Ich glaube aber, dass Ferrari tatsächlich einen Sprung gemacht hat. Wir wissen, dass die den Motor stark verbessert haben. Ich glaube, dass Mercedes da schon wesentlich ausgereizter war im vergangenen Jahr als das Ferrari ist. Also die hatten mehr Luft nach oben. Und was man so hört, haben die diesen Sprung auch gemacht. Williams hat wahrscheinlich auch einen Schritt nach vorne gemacht. Ob allerdings es für Williams reicht, um zu den großen drei, also zu Mercedes, Ferrari und Red Bull aufzuschließen, das wage ich zu bezweifeln, weil auch da muss man ein bisschen aufpassen, wie viel Sprit hatten die drin beim Testfahrten, wie repräsentativ waren diese Zeiten. Also ich würde, wenn man mich heute fragt, sagen, Williams ist der Anführer des Verfolgerpakets, aber ich sehe da schon noch eine relativ große Lücke, die sich irgendwo, während den Testfahrten wurde gesagt, die ist mehr als eine Sekunde, ich glaube nicht, dass die so groß ist, aber ich glaube, es gibt da durchaus eine Lücke zu den großen dreien, Red Bull, Ferrari und Mercedes. Und innerhalb dieser Pakete, also ganz vorne haben wir die drei Top-Teams, dann kommen Teams wie Williams, Force India, vielleicht auch Renault, vielleicht auch Toro Rosso. Ganz hinten sehen wir momentan McLaren und Sauber. Also ich glaube, das sind so die drei Gruppen, die sich gebildet haben. Und innerhalb dieser drei Gruppen irgendwelche Prognosen abzugeben, halte ich zum heutigen Zeitpunkt fast für ein bisschen unseriös. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich die Angst, dass am Montag dann alle bei euch anrufen und sagen, was labert denn immer voll schön Scheiß daher.
Aber ich finde das durchaus wichtig, dass man auch diese Prognosen macht. Und dafür machen wir das ja auch.
Absolut.
Ole, lass uns mal kurz über Ferrari eine Prognose machen. Und zwar hat der User @PuddyU Patrick sich beschwert, dass neue Saison, das alte Vettel-Bashing bleibt, das alte Rosberg-Gehype bleibt und deine Gags sind immer noch schlecht. Das mit den Gags, das gebe ich zu, deine Gags sind schlecht. Aber das wissen wir ja auch alle. Das ist ja auch alles Absicht. Ja, das müsst ihr mal wissen. Aber, und Rosberg-Gehype, das ist ja jetzt vorbei, Karriere beendet. Vettel-Bashing würde ich ihm auf jeden Fall widersprechen. Es ist kein Vettel-Bashing hier. Wir sehen lediglich Kimi Räikkönen einfach ein bisschen stärker. Ist das auch etwas, worauf du ganz persönlich in dieser Saison auch ein bisschen hoffst?
Ja, definitiv. Also ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, dass Kimi noch ein Rennen gewinnt. Das hat dann nicht funktioniert. Ich denke aber, dass Kimi wieder da ist. Ja, also wenn man sich auch mal die Kurve anguckt, seine Ergebnisse, dann ist die sehr steigend, sehr stark steigend von dem Zeitpunkt, wo er zu Ferrari gegangen ist. Und mit Kimi ist definitiv zu rechnen. Denn der hat, glaube ich, auch wieder Bock, schnell Rennauto zu fahren, ja, was hier die letzten Jahre nicht so ganz der Fall war. Er ist natürlich ein bisschen abgeklärter vielleicht und hat nicht so den Druck. Sebastian Vettel hat den Druck, unbedingt Weltmeister mit Ferrari werden zu wollen. Das hat Kimi nicht, aber ich habe Kimi auf jeden Fall auf der Rechnung und ich glaube, für Kimi könnte das, wenn Ferrari tatsächlich so gut ist, ein richtig, richtig gutes Jahr werden.
Christian, ich möchte dich zu einer unseriösen Prognose hinreißen lassen. Ist es, könnte es ein richtig gutes Jahr für Kimi Räikkönen werden, auch im Zweikampf mit seinem Teamkollegen?
Ich kann es mir schon vorstellen. Also mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass Sebastian letztendlich, weil Kimi halt schon echt gegen das Ende seiner Karriere geht, dass Sebastian Vettel ein bisschen der Schnellere ist von den beiden und auch vor allem aufs ganze Jahr gesehen möglicherweise auch der Komplettere. Aber ich würde schon den Kimi Räikkönen-Fans ein bisschen Hoffnung machen, weil ich glaube, dass diese Autos, diese Biester, über die wir im ersten Teil gesprochen haben, das sind wieder richtige Rennfahrzeuge, die wir da haben. Und das kann einem alteingesessenen Racer wie dem Kimi Räikkönen, der wahrscheinlich immer ein bisschen mehr das Herz in die Hand genommen hat als so manche andere. Er war ja zum Beispiel auch in Spa-Francorchamps immer extrem stark, also auf einer richtigen Mut- und Fahrerstrecke. Ich glaube auch, da teile ich den Eindruck und kann ganz vielen Kimi-Fans, weil die gibt es zuhauf, wissen wir in Deutschland. Ich glaube, da ist schon Grund zur Hoffnung da. Und gerade auch Melbourne hatte schon zweimal gewonnen, das letzte Mal 2013 im Lotus. Das war damals auch nicht das stärkste Auto. Kann gut werden, stimme ich zu.
Zweiter Keyfact, der Titelverteidiger Mercedes, und damit steht und fällt eigentlich alles, was auch die Spannung über die Saison angeht. Was wir uns nicht erhoffen, nicht weil wir Mercedes nicht mögen, liebe Freunde, nein, sondern weil wir eine spannende Saison haben wollen, ist keine Mercedes-Übermacht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig hier. Das können wir alle nicht gebrauchen. Es soll schön spannend werden, es sollen tolle Zweikämpfe werden, auch an der Spitze um die Weltmeisterschaft. Der amtierende Weltmeister fährt diese Saison nicht mit. Nico Rosberg hat seine Karriere beendet, Valtteri Bottas ersetzt ihn. Ole, können wir von Valtteri Bottas erwarten, dass er sich auch mal so ein bisschen mit Lewis Hamilton reibt? Oder ist es wirklich so, dass wir schon recht früh sehen werden, dass Bottas wirklich der Zuarbeiter von Lewis Hamilton sein wird?
Ich glaube, dass Bottas so ein bisschen schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Und ich glaube auch schon, dass er sich mit Lewis Hamilton messen möchte und auch messen kann. Nicht vielleicht über die ganze Saison, aber er kann das durchaus. Und ich denke, dass es da auch zu Reibung kommen wird. Auch wenn man natürlich Bottas geholt hat, weil er eher so ein ruhiger Charakter ist und Ruhe ins Team bringen soll. Ich glaube aber schon, dass Bottas auch sehr hungrig ist. Und man hat ja auch zu seinen Williams-Zeiten gesehen, dass er ganz gut Auto fahren kann. Und ich denke, natürlich ist er nicht Nico Rosberg, aber ich glaube schon, dass er Lewis Hamilton das eine oder andere Mal doch unter Druck setzen können wird und vielleicht so ein bisschen überraschen können wird. Ich denke nicht, dass er der neue Heike Kovalainen wird.
Christian, darf ich dir die Frage ein bisschen anders stellen? Glaubst du, dass Valtteri Bottas sich mit Lewis Hamilton reiben darf?
Dürfen wahrscheinlich schon, aber ich glaube, der Grund, warum er ihn geholt hat, ist genau, um diese Reibung möglichst minimal zu halten. Wir wissen ja, dass Pascal Wehrlein auch ein Thema war, sehr lang für Mercedes. Die Begründung, warum man den Pascal nicht geholt hat, dass er sich noch ein Jahr bei Sauber sozusagen ein bisschen fortbilden soll, um es mal bildungsdeutsch zu sagen, die Begründung halte ich für vorgeschoben. Ich glaube tatsächlich, es geht in erster Linie darum, dass man hier versucht hat, Spannungspotenzial möglichst gering zu halten, nach Jahren, wo es zwischen Nico und Lewis doch immer ein bisschen geknistert hat. Weil Pascal Wehrlein ist halt auch ein Typ, also der ist noch ganz jung, der steht am Anfang seiner Karriere, der ist hungrig. Das ist natürlich Valtteri Bottas alles auch. Aber ich glaube, dass im Zweifel, wenn es mal wo ein bisschen knistert, ein Valtteri Bottas doch der Besonnenere ist als Pascal Wehrlein. In einem Punkt muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Valtteri Bottas das Level von einem Nico Rosberg wiederholen kann. Selbst in den letzten 3 Jahren war der Lewis eigentlich immer ein bisschen der Schnellere als der Nico Rosberg. Nico Rosberg hat mit einer, und das macht seine Leistung zum WM-Titel eigentlich noch bemerkenswerter, hat mit, ich sag's mal flapsig, mit ein bisschen weniger Talent Lewis Hamilton geschlagen. Und dafür ziehen wir, glaube ich, alle unseren Hut. Aber ich sehe Valtteri Bottas nicht auf dem gleichen Niveau. Um es jetzt mal angreifbar zu machen, wo ich glaube, dass Bottas stehen wird, dann glaube ich, dass das ungefähr so ein Verhältnis sein wird wie zwischen Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Weil heute in der Erinnerung haben wir das natürlich so, dass Michael Schumacher den Barrichello demoliert hat. In Wahrheit war es nicht so. Der Abstand war zwischen den beiden immer vorhanden, aber der war teilweise relativ gering. Und dann und wann gab es auch...
Ups, jetzt hat sich Christian kurz verabschiedet. Ole, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Wunderbar. Dann lass uns doch hier ganz kurz anpacken nochmal. Siehst du Mercedes ganz klar als Top-Favoriten auf beide Weltmeistertitel?
Auf den Fahrer-Weltmeistertitel schon, auf den Konstrukteurs-Weltmeistertitel nicht. Das hat auch mit Valtteri Bottas zu tun. Und wenn ich sage, dass er Lewis Hamilton schon angreifen kann, dann sicherlich nicht in den Rennen, sondern halt mal. So wie Christian das eben auch gesagt hat, das bei Rubens Barrichello immer der Fall war mit Michael Schumacher. Aber ich glaube, dass sie einfach dieses Gesamtpaket nicht mehr haben, Mercedes, was sie die letzten 3 Jahre hatten, mit 2 absoluten Top-Fahrern. Und die haben sie definitiv nicht mehr. Und da ist die Fahrerpaarung bei Ferrari und auch bei Red Bull wesentlich besser. Deswegen glaube ich, Fahrertitel, klar, Lewis Hamilton, der große Favorit. Konstrukteurstitel wird schwieriger dieses Jahr.
Christian, ich gebe die Frage gerne an dich weiter. Du bist jetzt wieder da. Wieso komme ich immer auf McLaren Mercedes? Ist Mercedes der klare Topfavorit in Sachen Konstrukteurs- und Fahrerweltmeister für dich?
Ich sehe das ganz ähnlich. Für mich ist, ähnlich wie für die Teamchefs im Übrigen, auf die Umfrage kommen wir dann später noch zurück. Ja. Für mich ist auch Lewis Hamilton ganz klar der Favorit auf dem Fahrertitel. In der Konstrukteurs-WM kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die anderen beiden Teams, also Ferrari und Red Bull, relativ nah rankommen werden, weil die haben sehr ausgeglichene Fahrerpaarungen. Also Daniel Ricciardo und Max Verstappen schenken sich nicht viel und wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, Kimi Räikkönen sehen wir tendenziell eher auf einem Formanstieg, wird den Abstand zu Vettel möglicherweise auch ein bisschen verkürzen. Ich glaube, da hat Mercedes die größte Differenz zwischen den beiden Fahrern. Insofern kann das spannend werden. Trotzdem würdet ihr mich jetzt festnageln auf einen Tipp, wo ich 100 Euro auf den Tisch legen müsste, würde ich auch bei der Konstrukteurs-WM auf Mercedes tippen.
Okay. Dann machen wir hier mal ganz kurz einen Punkt, machen noch eine kurze Pause und wollen gleich Mercedes mal versuchen, im Vergleich ein bisschen mehr zu den anderen Teams zu gucken. Gibt für euch natürlich die Möglichkeit, nochmal bei unserer Anstoß-Charity-Aktion vorbeizuschauen. meinsporthalle.de/Anstoß. Gemeinsam mit Benedikt Hövedes sind wir da dabei, eine Tombola zu veranstalten. Viele tolle Preise für 1 Euro pro Los. Und der Reinerlös geht an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Und einer der Preise, den ihr gewinnen könnt, den hört ihr jetzt. Und danach geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Menzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört immer noch Starting Grid, das Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, mein Name. Ole Waschkau ist natürlich dabei. Und Christian Nimmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com und formel1.de. Und wir sind dabei, so ein bisschen die ersten Key Facts für den großen Preis von Australien zusammenzutragen und darüber zu diskutieren. Der dritte Key Fact, und verbinde ich jetzt einfach mal mit dem zweiten Key Fact Titelverteidiger, nämlich das ist der erste Eindruck. Die restlichen Teams, wir haben gerade auch über die Fahrerpaarungen gesprochen. Nehmen wir mal Red Bull als Beispiel, Christian. Daniel Ricciardo und Max Verstappen, die letztes Jahr gezeigt haben, dass sie es drauf haben, also vor allem Max Verstappen. Bei Daniel Ricciardo weiß man es schon jahrelang. Red Bull in einer aufsteigenden Form gewesen, konnte am Ende der Saison Mercedes richtig Paroli bieten. Jetzt bei den Testfahrten, da wusste man nicht genau, wie es aussieht. Motorentechnisch gab es da seitens Renault ein paar Probleme. Diese Probleme sind jetzt ausgemerzt. Das konnte man auf Formel1.de heute lesen im Live-Ticker. Wir nehmen diese Ausgabe auch am 22.03. Die ERS-Probleme sind geklärt. Die Motoren von Toro Rosso, Renault und Red Bull Racing können voll ausgefahren werden. Ist Red Bull der größte Konkurrent von Mercedes?
Ich glaube, aufs Jahr gesehen schon. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben, und das haben wir schon ein paar Mal angesprochen heute, relativ große Regeländerungen, vor allem auch im Bereich der Aerodynamik. Und Red Bull hat mit Adrian Newey den Meister der vergangenen 2-3 Jahrzehnte auf diesem Gebiet im Team. Und eigentlich haben alle damit gerechnet, dass Adrian Newey, wie er das immer getan hat, wenn es ein neues Reglement gab, die absolute Wunderwaffe hinstellt. Nun haben wir das beim Testfahrten in der Form noch nicht gesehen. Wir wissen aber, oder wir vermuten sehr stark, da gibt es auch immer wieder zwischen den Zeilen Andeutungen vom Red Bull-Personal, dass die für Melbourne nochmal eine neue Stufe der Aerodynamik zünden. Also, dass wir da was sehen, was bei den Testfahrten noch nicht am Auto war. Das wird natürlich grundsätzlich bei allen so sein. Bei Red Bull, so hören wir, könnte der Schritt ein bisschen größer sein. Selbst wenn sie das tun, glaube ich nicht, dass die in Melbourne schon aus eigener Kraft siegfähig sein werden. Aber Red Bull ist ein Team, das unfassbar viele Ressourcen hat. Adrian Newey ist ein unglaublich schlauer Mann. Also ich glaube schon, dass Red Bull im Saisonverlauf, ähnlich wie sie es auch letztes Jahr gemacht haben, immer stärker werden und dann durchaus ein ernstzunehmender Gegner für Mercedes sein werden. Warum sehen wir das in Melbourne vielleicht noch nicht so? Melbourne ist eine Strecke, die sehr viel Stop and Go ist, also sehr viel schnelles Geradeausfahren, sehr viele langsame Kurven, aber relativ wenige Passagen, wo wirklich schnelle Kurven sind, also wo die Aerodynamik tatsächlich gefragt ist. Das ist, glaube ich, oder war zumindest in den vergangenen paar Jahren immer die große Red Bull-Stärke. Daher glaube ich, dass wir bis wir den ersten Kurs mit Kurven hatten, mit wirklich schnellen Kurven haben, sollten wir warten, um Red Bull wirklich einzuschätzen. Das ist im Übrigen generell ein guter Tipp. Ich glaube nicht, dass wir nach Melbourne schon sagen können, dieses ist jetzt klarer WM-Favorit, weil Melbourne einfach Stadtkurs, habe ich gerade schon gesagt, Stop and Go, eine sehr spezielle Strecke ist und nicht wirklich repräsentativ für einen restlichen Saisonverlauf. Also es wird der erste echte Gradmesser sein, aber wir müssen auch nach Melbourne immer noch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir für die Saison erwarten.
Damit sprichst du einen ganz guten Punkt an, Christian, und deswegen habe ich diesen Punkt auch bewusst erster Eindruck genannt, ne, dieser Key Fact. Meine persönliche Wahrnehmung ist, so richtig herauskristallisiert sich erst, was passiert, wenn wir Richtung Barcelona gehen. Ja, wenn wir die ersten Rennen gesehen haben, dann kommen die ersten Entwicklungsschritte neu dazu, und erst dann kann man so richtig sehen, was kristallisiert sich heraus. Ole, deswegen die Frage an dich, wie wichtig ist dieser erste Eindruck? Und auch da wieder die Frage, die wir am Anfang gestellt hatten, in Sachen Neustart, für wen wäre ein erster Eindruck am allerwichtigsten? Ein guter erster Eindruck.
Ich glaube da auch wieder an Ferrari. Ja, ich glaube, wenn sie in Melbourne gut sind, dann könnte es tatsächlich ein bisschen mehr werden als so das letzte Jahr. Allerdings, Melbourne ist immer eine Sache für sich, gerade der Saisonstart. Es ist natürlich auch immer natürlich schon ein bisschen so ein Gradmesser. Es ist ja auch der Fall gewesen, dass derjenige, der das erste Rennen gewonnen hat, auch Weltmeister wurde. Ich glaube aber, dass wir in diesem Jahr wirklich noch warten müssen. Ich glaube aber, dass es für die hinteren Teams viel interessanter ist in Melbourne. Also Williams, gerade auch Force India, die sich viel vorgenommen haben, aber auch Sauber und McLaren auch, dass die schon sehr, sehr, sehr auf Melbourne schielen werden, irgendwie, um zu wissen, wo sie vielleicht wirklich stehen. Und vorne wird sich das wahrscheinlich übers Jahr hinweg immer so ein bisschen durchmischen.
Okay, Christian, wie siehst du das? Was ist der erste Eindruck in Melbourne wirklich wert und wer sollte in deinen Augen dringend einen guten ersten Eindruck machen?
Genau, also ich kann dem nur zustimmen, was gerade gesagt wurde. Gerade für die kleinen Teams ist Melbourne immer potenziell eine Chance, einfache Punkte abzustauben, weil A, die Teams noch nicht hundertprozentig zuverlässig sind in so einem frühen Stadium der Entwicklung oder möglicherweise noch nicht zuverlässig sind. Das heißt, durch Ausfälle kann man da immer ein bisschen was gewinnen. Und der zweite Punkt ist, ein Stadtkurs birgt natürlich immer Potenzial für Crashes in der ersten Kurve, für Safety-Car-Phasen, also für unvorhergesehene Geschichten, die während so eines Rennens passieren. Das heißt, gerade für die Saubers dieser Welt, für die, man muss leider inzwischen auch McLarens dieser Welt sagen, für die ist Melbourne ein ganz entscheidendes Rennen, weil es kann durchaus sein, dass die in Melbourne Punkte machen, die dann tatsächlich am Ende den Ausschlag geben, bis zu jetzt 7., 8., 9., 10. in der Konstrukteurs-WM. Also für die kleinen Melbourne ganz wichtig. Umgekehrt glaube ich, wenn Mercedes jetzt aus irgendeinem Grund zum Beispiel ausfallen sollte in Melbourne, weil da irgendwas verraucht oder weil ein Fahrer das Auto in die Wand setzt, ist das eher verschmerzbar als für die Kleinen, für die Punkte jetzt auf dem Silbertablett liegen könnten. Ich sage bewusst könnten, weil natürlich kann es auch in Melbourne passieren, dass alle 20 Autos ins Ziel fahren. Aber ich erinnere mich da gern zurück ans Jahr 2014, wo der Lewis Hamilton direkt ausgeschieden ist mit einem Defekt, den ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr genau in der Erinnerung habe, was das damals war. Nico Rosberg hat das Rennen gewonnen, hatte 25 Punkte Vorsprung, hat die Fahrer-WM damals auch relativ lange angeführt. Am Ende wurde aber trotzdem der Lewis Hamilton Weltmeister. Also das ist so, Melbourne ist immer eine gute Gelegenheit für die kleinen Punkte zu sammeln. Und die werden sich da besonders anstrengen dieses Wochenende.
Kommen wir mal auf ein Team zu sprechen, ganz kurz, wo ich glaube, dass der erste Eindruck auch ganz wichtig sein wird. Renault. Werksteam mit einem guten Motor und einer besseren Aerodynamik in dieser Saison, denke ich, im Vergleich zur letzten Saison. Mit Nico Hülkenberg, ein Fahrer, der immer mal wieder am Podium gekratzt hat, aber bislang nie wirklich auf dem Podium stand, nämlich nie in der Formel 1. Christian, wie wichtig wäre ein gutes erstes Rennen für Renault und Nico Hülkenberg?
Das fällt natürlich genau in die Kategorie der kleinen Teams, die ich eben erwähnt habe. Ja. Renault ist insofern natürlich ein Sonderfall, weil Renault hat das Team übernommen. Die bauen gerade in Enstone. Das ist die Fabrik, in der auch schon 1994, 95 die Weltmeisterautos von Michael Schumacher gebaut wurden. Damals noch unter dem Namen Benetton. Aber das ist in Wahrheit noch die gleiche Fabrik und auch ganz viel vom damaligen Personal ist immer noch da. Renault, glaube ich, hat tatsächlich einen Neustart vor sich. Von denen wahnsinnig viel zu erwarten in dieser Saison wäre wahrscheinlich vermessen. Ich glaube bei denen, dass es auch im Saisonverlauf eher aufwärts gehen wird, also abwärts. Die Testfahrten waren, so wie wir das jetzt einschätzen, momentan noch nicht so berauschend. Also ich sehe die nicht auf Level mit Williams am Beginn dieses Verfolgerfelds, sondern ich sehe die eher am Ende dieses Verfolgerfelds, also irgendwo vor McLaren und Sauber. Aber Renault ist natürlich eine Aktie für die Zukunft. Also je nachdem, wie viel der Renault-Konzern sich entscheidet, ins Formel-1-Programm zu investieren und wie ernst man das nimmt, ist das schon eine Nummer, die in 3-4 Jahren auch wieder ganz vorne mitfahren kann. Und Nico Hülkenberg, du hast gerade schon gesagt, noch nie auf dem Podium gewesen in der Formel 1, aber ich glaube, da sind sich alle einig, wenn der denn mal das richtige Auto hätte und ein bisschen Rennglück, dann ist das auch ein potenzieller Grand Prix-Sieger oder vielleicht sogar Weltmeister. Also der ist definitiv bisher unter seinen Möglichkeiten gefahren. Ich freue mich, dass er jetzt bei Renault ist. Erstens, weil er die sportliche Perspektive hat. Vielleicht nicht kurz, aber zumindest mittel- und vor allem langfristig. Und ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund für ihn über diesen Vertrag, weil jetzt verdient er endlich mal zuverlässige und ordentliche Kohle. Weil bei Teams wie Force India und Sauber, so hört man, hat er sein Gehalt nicht immer gesehen.
Ja, das ist wirklich so. Für ihn natürlich auch auf sicher, diese Entscheidung zu Renault zu gehen. Ole, manchmal frage ich mich, ist das bei Renault nur Understatement? Ganz provokant gefragt, oder glaubst du, die sind wirklich so, dass sie sagen, so ja, dieses Jahr mal gucken und dann die nächsten Jahre angreifen, oder siehst du Renault dieses Jahr schon auch als Podiumskandidat bei einigen Rennen?
Das ist natürlich die große Frage, ne? Also bei den Tests haben sie natürlich schon so ein bisschen das Potenzial aufblitzen lassen, aber wirklich nur ein ganz bisschen. Man muss allerdings sagen, Renault müsste eigentlich Vierter werden. Ja, den Anspruch müsste man haben, Vierter in der Konstrukteurs-WM zu werden. Schließlich sind sie ein Werksteam und sie haben die Ressourcen. Man stapelt natürlich sehr, sehr tief. Wahrscheinlich auch bewusst. Ich glaube aber, dass es eine relativ gute Saison für Renault werden kann. Die werden sich doch stark verbessern im Gegensatz zum letzten Jahr. Sie haben auch natürlich mit dem Renault-Motor, der wieder besser ist, einen guten Motor im Heck. Und die Fahrerpaarung, ja, das ist halt auch so eine Sache. Nico Hülkenberg will natürlich, ist natürlich hier der ganz klare Leader und will da angreifen. Und ich denke schon, dass sie in diesem Jahr ein paar gute Resultate rausfahren können werden. Allerdings wahrscheinlich dann doch mehr Nico Hülkenberg als Julian Palmer. Ich glaube, dass sie sich dann in der Endabrechnung exakt in der Mitte auf Platz 5 einreihen werden, aber insgesamt ein gutes und ein sehr fortschrittliches Jahr haben werden.
Ich glaube, man muss, wenn ich das vielleicht noch sagen darf an dem Punkt, man muss Renault so ein bisschen vorausschauend auch in Schutz nehmen, wenn es dieses Jahr noch nicht so klappt. Mhm. Weil es stimmt, die haben die Ressourcen jetzt wieder, vielleicht nicht ganz die gleichen wie Mercedes oder Ferrari oder Red Bull investieren, aber das bewegt sich in die Richtung von diesen Teams wieder. Aber die Fabrik, die jetzt in den letzten Jahren, das war ja das Lotus-Team, wenn wir uns zurückerinnern, wo nicht wahnsinnig viel einfach in technische Infrastruktur in Enstone investiert wurde, das kann man nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen und sagen, das funktioniert jetzt. Also das Auto, das jetzt in Melbourne fährt, wurde in Wahrheit schon entwickelt seit ziemlich genau vor einem Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Das heißt, es wurde noch mit altem Equipment gebaut, mit teilweise auch Personal, das noch, da wurde ja auch ein bisschen aufgestockt. Also ich glaube, Renault muss man ein bisschen Zeit geben. Mit der Prognose Platz 4 in der Konstrukteurs wär ich sehr vorsichtig, aber es stimmt schon, gegen Jahresende kann es bei denen eigentlich nur besser werden. Zumindest dann, wenn sie es richtig machen. Wenn sie das nicht tun, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Cyril Abitbol am Jahresende nicht mehr Teamchef sein wird. Weil da ist natürlich jetzt eine andere Erwartungshaltung da, als das im letzten Jahr noch der Fall war.
Man muss natürlich auch sagen, das noch als Abschluss da vielleicht, wenn Renault in der Formel 1 war als Werksteam, waren sie eigentlich auch immer gut. Ja,
richtig.
Also ich erinnere mich nicht nur an die Weltmeisterschaft mit Fernando Alonso, sondern auch an die Phase Ende der 70er, Anfang der 80er. Da hatte man natürlich auch erste Probleme erstmal mit dem Turbomotor, aber dann war man auch relativ erfolgreich, konnte zwar die Weltmeisterschaft nicht gewinnen, aber war schon gut. Und ich denke, dass sie auch dieses Mal ihre Sache wieder gut machen werden.
Genau, und auch mit einem Werkseinsatz als reiner Motorenhersteller war Renault eigentlich fast immer erfolgreich. Also man erinnert sich an die goldenen 90er Jahre, wo Williams eine Zeit lang alles in Grund und Boden gefahren ist. Das war letztendlich auch zum sehr großen Anteil Renault zu verdanken. Und auch mit Red Bull hat Renault vor gar nicht allzu langer Zeit 4 Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen. Also das Know-how, wie die zum Erfolg kommen, ist da schon vorhanden. Wie gesagt, ich glaube, die brauchen nur Zeit.
Mal schauen, was wir für Australien schon so an besonderen Überraschungen sehen. Was wir allerdings auch mal für die Saison sehen können, das erfahren wir im letzten Abschnitt von Starting Grid. Wir machen noch eine kurze Pause, Christian und Ole, und dann machen wir so ein bisschen, ich bleibe dabei, unseriöse Prognosen. Ich finde das irgendwie toll. Ich glaube, das ist heute so ein bisschen das Motto auch, denn seien wir mal ganz ehrlich, von der Saison, da macht man sich natürlich Gedanken, ja, wie könnte was ausgehen, und da werden wir so ein paar Sachen gleich mal aufstellen, auch mit Hinblick natürlich auf das Rennen in Australien, aber schon mit ein bisschen den Blick in die Kristallkugel für die Saison 2017, also es bleibt spannend, bleibt dran, gleich geht's hier weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de und dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll ist bei mir. Mein Name ist Kevin Scheuren und Ole Waschkau ist natürlich auch am Start. Ja, und der Start der Formel 1, wir können ihn nicht erwarten. Am Sonntag um 7 Uhr deutscher Zeit ist es soweit. Ja, live auf Sky, auf RTL, in Österreich auf ORF 1, 2, 3. Was gibt's denn da alles bei euch?
Es gibt ORF 1, 2 und 3, die Formel 1 läuft immer auf ORF 1, genau.
So, wunderbar. Immerhin das noch, ja. Läuft es noch auf einem der ersten Programme in Österreich. Wie sind eigentlich die Quoten in Österreich so? Also wie wird die Formel 1 in Österreich angenommen, wenn die Formel 1 mal eben nicht auf dem Red Bull Ring unterwegs ist?
Das bewegt sich meines Wissens, und da dürfte ich mich jetzt nicht festnageln drauf, ja, aber im sechsstelligen Bereich. Also in Deutschland haben wir sehr bei RTL im Bereich von 4-5 Millionen, ist glaube ich da der Schnitt. In Österreich haben wir ungefähr ein Zehntel davon. Also das entspricht letztendlich auch ungefähr dem Einwohnerverhältnis. Da sind wir nicht so weit weg davon.
Okay, das ist gut, ne? Weil, wie gesagt, man hat ja auch viele Bezugspunkte zur Formel 1 in Österreich, Niki Lauda, das Red Bull Team natürlich auch, ne? Also da gibt's einige Sachen, die da dafür sprechen, dass in Österreich auch die Formel 1 weiterhin beliebt ist. Ja, wir tippen natürlich am Anfang der Saison auch ganz gerne, ne? Und so ein paar Sachen können wir ja auch so als Prognosen in den Raum stellen, als Thesen in den Raum stellen, um zu gucken, was dann am Ende davon eintrifft. Das Schöne ist ja, dieses Archiv hier bei meinsportradio.de bleibt bestehen. Das heißt, ihr könnt immer wieder zurückkommen und das hören. Und ihr könnt natürlich auch mittippen. Und zwar bei unserem Kicktipp-Formel-1-Tippspiel. kicktipp.de/startinggridmsr. Alles zusammengeschrieben. Dort könnt ihr euch mit in die Tipprunde einloggen und dann gegen uns tippen. Ole tippt, ich tippe, Marcel tippt auch. Und Christian hoffentlich auch. Ja, das wäre ja auch was, wenn dann der Chef von motorsporttotal.com hier und Formel1.de mittippt, und dann könnt ihr euch mit den Besten messen, ne, wenn man so will. Auf motorsporttotal.com, Formel1.de gab es heute einen Artikel, am heutigen Mittwoch, wo die Teamchefs den Formel1-Weltmeister getippt haben, und zwar den Fahrer-Weltmeister. Und die Frage von Christian an die Teamchefs ging raus, und die mussten das dann aufstellen, und nach dem System die Top-10-Tipps und nach dem Formel-1-Punktesystem, also 25 Punkte für den Erstplatzierten und ein Punkt für den 10. Fahrer, wurden halt dann die Punkte zusammengerechnet. Und wie soll es anders sein? Lewis Hamilton ist Favorit bei den Teamchefs auf den Formel-1-Fahrertitel. Man muss aber dazu sagen, es haben sich nicht alle Teamchefs beteiligt, ne Christian?
Ja, genau. Also sehr zu meinem Bedauern, wir hatten die Veröffentlichung der Geschichte nämlich auch schon für Sonntag geplant eigentlich, aber leider hat Ferrari nicht mitgemacht bei der Aktion. Wir haben dann gehofft, dass wir die diese Woche noch irgendwie umstimmen können, dass sie sich doch noch dran beteiligen, in Form von Maurizio Arrivabene. Das ist uns leider nicht gelungen. Das heißt, wir haben nur in Anführungsstrichen 9 von 10 Teamchefs dazu gebracht zu tippen, was ich aber bemerkenswert finde, dass tatsächlich 9 von 10 mitmachen. Wir haben natürlich nur mitgemacht unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Tipps der Teamchefs anonym gehalten werden, weil ansonsten könnte man ja rauslesen, was denkt jetzt zum Beispiel ein Helmut Marko, wen hält der von seinen Fahrern für besser? Also das wäre ein bisschen brisant, wenn solche Dinge dann rausgehen. Das heißt, auch bei uns redaktionsintern habe nur ich die Tipps gesehen und die Excel-Tabelle zum Berechnen gemacht. Aber ich fand schon ganz spannend, was da bei rumgekommen ist. Auch da sieht man ganz klar, Lewis Hamilton wird von allen als der große Favorit für die Saison gesehen. Und dazu vielleicht nur ein Satz. Das Schöne am Sport ist immer, dass die Großfavoritensiege nicht immer eintreten. Weil das Voting war tatsächlich relativ eindeutig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten 6 von 9 Teamchefs oder sogar 7 von 9 Teamchefs, glaube ich, den Lewis Hamilton an Position 1. Und nur 2 haben ihn anders gereiht, nämlich einmal auf Platz 2 und einmal auf Platz 3 der WM. Also das war tatsächlich eine relativ eindeutige Geschichte in dem Fall.
Die größte Überraschung.
Und Ferrari, dazu vielleicht noch ein Wort, fand ich ein bisschen schade, dass die nicht mitgemacht haben. Hat mich aber auch nicht wirklich überrascht, weil es gab ja schon während der Testfahrten haben wir eine Entwicklung beobachtet, dass sich Ferrari in der Kommunikation mit den Medien und nach außen ein bisschen mehr abschottet, dass das in den vergangenen Jahren der Fall war. Vielleicht für die Zuhörer zum Erklären, es ist bei Testfahrten eigentlich immer üblich, dass am Ende des Tages sich die Fahrer und vielleicht auch manchmal ein Teamchef oder ein Technikchef oder irgendein Ingenieur in sogenannten Roundtables den Medienfragen stellt. Das hat Ferrari zwar punktuell gemacht, aber bei weitem nicht an jedem Testtag. Also ich glaube, Ferrari hat ein bisschen aus dem vergangenen Jahr gelernt, wo die vor Saisonstart relativ große Worte, sage ich mal, in den Raum gestellt haben, die dann aber nicht erfüllen konnten. Und ich habe so den Eindruck, dass man dieses Jahr den anderen Weg gehen möchte. Keine großen Worte, aber dann dafür Resultate auf der Strecke. Wahrscheinlich hängt es irgendwie damit zusammen. Wie gesagt, schade, aber das Ergebnis, dass Lewis Hamilton diese Teamchef-Abstimmung gewonnen hat, darin hätte sowieso nichts mehr geändert.
Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Lewis Hamilton mit 208 Punkten ganz oben, dann Sebastian Vettel 153 Punkte, Ricardo 115 Punkte, Bottas 108 und Verstappen 106. Also Verstappen nur auf Platz 5 in der Fahrerwertung, wenn es nach den Teamchefs in der Formel 1 geht. Ole, wer ist dein Top-Favorit auf den Weltmeistertitel?
Daniel Ricciardo.
Meine denke, auch, führ es doch mal aus.
Ich denke, dass er einfach am hungrigsten ist darauf, neben Sebastian Vettel natürlich. Aber ich denke, das ist dieses Jahr Ricciardos Jahr, gerade auch unter dem Hinblick, dass Red Bull, glaube ich, ein gutes Auto haben wird, weil Adrian Newey wird sich bei diesem sehr schlichten Design doch was gedacht haben, glaube ich. Und dann teamintern ist Ricciardo auch einfach derjenige, der da das am meisten will. Und ja, es könnte Ricciardos Jahr werden. Was ich an dieser Umfrage interessant finde, wo du gerade, Christian, sagtest, dass das ja anonym war, ist, dass Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein keinen Punkt haben. Weiß nicht, ob das dann so ganz...
Und Van Dorn. Das lässt nämlich den Rückschluss zu, dass nicht mal deren eigene Teamchefs, und da verrate ich jetzt nicht, was man nicht sowieso rauslesen kann, auch die nicht in den Top Ten sehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen vermessen wäre, an Monisha Kaltenborn Stelle die eigenen Fahrer in die Top Ten zu reihen. Weil wenn wir realistisch sind, haben wir durch die drei Top-Teams mal die ersten 6 Plätze eigentlich vergeben. Und dann bleiben noch 4, also 2 Teams, die da vorne mitmischen. Das heißt, eigentlich müsste Sauber zu den Top 5, 6 Teams gehören, und ich glaube auch in Hinwil ist man nicht vermessen genug, sich in diesen Sphären schon zu sehen. Also da bäckt man kleinere Brötchen und man spuckt auch nicht die großen Töne. Ich glaube aber, dass die Frau Kaltenborn sehr freuen würde, wenn sie selbst falsch legen würde mit ihrem Tipp.
So, jetzt stehen hier bei Starting Grid, Christian, dir 2 gegenüber, die sagen, Daniel Ricciardo wird Weltmeister. Was entgegnest du dem?
Also ich sehe es anders. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, dass Lewis Hamilton nicht zu schlagen sein wird. Aber ich gebe euch in einem Punkt recht. Bei Red Bull wird der Max Verstappen ja extrem gehypt. Und ich finde den Max Verstappen auch extrem erfrischend im Zweikampfverhalten, weil der stellt da einfach Dinge an, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben in der Formel 1. Also wenn ich zum Beispiel denke an dieses Überholmanöver letztes Jahr im Regen in Brasilien, außen vorbei in Kurve 3, also der macht schon Dinge mit dem Auto, die andere nicht tun. Aber in diesem ganzen Verstappen-Hype ist so ein bisschen untergegangen, dass Ricciardo aufs Jahr gesehen vielleicht sogar am Tick der Schnellere, wobei ich glaube, beim Speed schenken die sich nicht viel, aber auf jeden Fall der Konstantere war. Und Daniel Ricciardo, vergessen wir nicht, hat in seinem ersten Jahr bei Red Bull 3 Siege eingefahren mit dem Teamkollegen Sebastian Vettel, der damals kein einziges Rennen gewonnen hat. Also ich bin auch einer, der sehr große Stücke auf Daniel Ricciardo hält. Ich glaube, der hat es fahrisch absolut drauf. Wenn das Auto denn es zulässt, in den WM-Kampf einzugreifen, dann bin ich bei euch. Dann glaube ich auch, dass er absolut Chancen hat. Ich sehe allerdings immer noch so ein bisschen den Mercedes-Vorteil dieses Jahr. Von daher wäre jetzt nicht mein erster Tipp auf den WM-Titel, aber die Teamchefs haben ihn auf Platz 3 gereiht. Wenn wir schon beim Tippen und Prognostizieren sind, dem würde ich mich glatt anschließen.
Und Vettel dann auf 2. Also Vettel siehst du dann genau dazwischen. Das ist dann so, dass du damit konform gehst.
Ja. Wobei, wie gesagt, da müssen wir immer abwarten, was lassen denn die Autos zu. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Daniel Ricciardo wiederum um einen ganz kleinen Zacken der bessere Red Bull-Fahrer sein wird als Max Verstappen. Hat natürlich auch noch einen anderen Grund, den dürfen wir nicht verschweigen. Daniel Ricciardo hat einfach mehr Erfahrung als der Max Verstappen. Also der ist ja nun schon so ein Kapazunder und macht, ich habe es gerade schon gesagt, solche Dinge mit dem Auto, dass man schon manchmal vergisst, wie jung der eigentlich noch ist. Der hat ja noch keine 20 auf dem Buckel. Ist auch erst in seinem dritten Jahr in der Formel 1. Also der hat noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln.
Ulme, bitte um kurze Antwort. Wer wird für dich die größte Überraschung der Saison? Positiv.
Positiv. Felipe Massa.
Okay. Christian?
Ich würde sagen Lance Stroll. Und zwar wissen wir, dass Lance Stroll ja vor allem durch seinen extrem reichen Vater so schnell in die Formel 1 gekommen ist. Der Vater, millionenschwerer Modemogul, unter anderem mit dem Marken Tommy Hilfiger zum Beispiel, haben dem Lance Stroll einen Weg in die Formel 1 ermöglicht. Das heißt, er hat in Nachwuchsserien immer das beste Material gehabt. Der hat sich akribisch vorbereitet, auch abseits der offiziellen Testfahrten mit alten Williams-Autos, hat viel mehr getestet, als wir alle das wissen, glaube ich, weil das still und heimlich passiert ist. Aber ich glaube, dass der Junge tatsächlich ganz gut Auto fahren kann. Also ich meine, der kann nichts dafür, einen reichen Vater zu haben. Ich glaube, der ist schneller, als viele annehmen. ich glaube sogar, dass der das ein oder andere Mal vor Felipe Massa stehen wird, weil der ist einfach noch jung und hungrig. Felipe Massa steht am Ende seiner Karriere und weiß das auch, beziehungsweise ist eigentlich schon übers Ende hinaus, wenn wir es ganz genau nehmen. Also ich glaube tatsächlich, dass Lance Stroll das ein oder andere Mal überraschen wird dieses Jahr. Und es würde mich auch freuen, weil ich kenne den Jungen noch nicht wahnsinnig gut, um ehrlich zu sein, aber wenn man ihm so zuhört in den Interviews, spricht da auch ein wohlerzogener junger Mann, der hoffentlich dann auch im Laufe der Jahre noch ein paar Ecken und Kanten entwickeln wird. Aber ich glaube, dass der ein Farbtupfer sein kann in dieser Saison, vor allem gemessen an den Erwartungen, die extrem niedrig sind. Also er hat einfach diesen Stempel Paydriver drauf. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Martin Brundle hat es heute schon gesagt, ich habe einen Podcast gehört von den Kollegen von Autosport. Da hat Martin Brundle gesagt, wir sollten den nicht danach beurteilen, mit wie viel Geld er in die Formel 1 gekommen ist, sondern wir sollten ihn einfach nach den Resultaten beurteilen, so wie jeden anderen auch. Und ich glaube, dass er da nicht so schlecht aussehen wird.
Da stimme ich dir zu. Er kann ja auch tatsächlich Auto fahren. Er hat ja auch Formel 3 gewonnen und war ja auch in den Nachwuchsserien immer gut. Also der wird tatsächlich schlechter gemacht, als er ist. Wie man auch, was die jungen Leute angeht, nicht vergessen darf, ist Esteban Ocon. Ich glaube, der wird auch einiges zeigen können dieses Jahr.
Mit Hinblick auf die Zeit muss ich ein bisschen dazwischen gehen. Wir können das alles in den nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen ausführen. Ich sage nur kurz meinen Tipp auf die größte Überraschung. Carlos Sainz im Toro Rosso. Und kommen wir zu den Tipps. Ja, die Top 3 in Australien. Wollen wir das auch noch hinbekommen? kicktipp.de/startinggridmsr. Da könnt ihr euch dran beteiligen. Christian, das Podium in Australien. Was wird's?
Ich tippe auf jeden Fall Sieger Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und einem Überraschungsmann auf Platz 3, weil viele ausscheiden werden. Ich sage jetzt einfach mal Felipe Massa.
Okay, Ole, ich weiß, wir beide tippen das Gleiche. Deswegen darfst du den Tipp nennen.
Ich könnte auch zum Spaß was anderes tippen.
Dann sag ich halt meinen Tipp nochmal, das macht ja auch nichts.
Für mich Kimi Räikkönen gewinnt vor Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton.
So, das ist auch mein Tipp. Was sind eure Tipps? kicktipp.de/startinggridmsr und damit sind wir auch schon am Ende. Ja, die Zeit rennt uns davon. Aber nicht verzagen, nächste Woche sind wir schon wieder da. Natürlich mit dem Rückblick auf den großen Preis von Australien. Dann auch wieder mit Christian. Dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Eindrücke gesammelt oder eben auch nicht. Ja, aber dann haben wir trotzdem noch genug Diskussionsstoff. Christian Immervoll von motorsporttotal.com, Formel1.de war heute unser Gast. Christian, wo können dich die Leute im Social-Media-Bereich denn erreichen?
Ich bin auf Twitter vertreten unter @mst für Motorsport Total _ Christian N. Danke. Das ist die einfachste Art und Weise, mich zu kontaktieren. Genau.
Mein Twitter-Handle ist @ks_0811 und Oles.
Mike Weiß, MIKEVECE, wie immer.
Ja, und da könnt ihr auch bei Mike Weiß Motorsport auf YouTube noch mehr sehen und hören zur Formel 1, zum großen Preis von Australien, zur Saison. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem Rückblick auf den großen Preis von Australien. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Saisonauftakt. Ich freue mich sehr. Und das letzte Wort hat auch in dieser Saison, wie immer, Ole Waschka.
Ja, es ist eigentlich alles gesagt. Ich will jetzt, dass es endlich losgeht. Und ich will, dass wir endlich schlauer sind. Zumindest ein bisschen, wer denn wo steht und wie denn das Ganze ausgeht. Und ich hoffe, das seht ihr genauso. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Wenn ihr noch mehr wollt, dann schaut, wie gesagt, auf meinem YouTube-Channel vorbei. Da gehen wir nochmal ein bisschen ausführlicher auf die Saison und auf das Rennen ein. Und damit seid ihr, glaube ich, auch sehr gut eingestimmt auf das Rennen. Und es kann losgehen. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß, wie gesagt. Und bis nächste Woche. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.